Deutschlandfunk Kultur heute.
Wird die Kultur von Aktivisten gekapert und geht es immer weniger um das Eigentliche, also um die Kunst? Und wie kann die Kultur darauf reagieren, ohne die Kunstfreiheit einzuschränken? Die letzte Berlinale endete mit dem Vorwurf des Antisemitismus und genau das sollte dieses Jahr kein Thema werden. Nach einer antisemitischen Rede ist es das aber nun doch. Wie die Berlinale-Leitung darauf reagiert, dazu gleich mehr. Und über Filme reden wir in dieser Sendung auch. Wir bilanzieren außerdem wenige Tage vor der Bundestagswahl die Arbeit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und stellen ein Theaterstück vor, in dem Frauen in den Streik gehen. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Eigentlich habe man alle Berlinale-Gäste darauf hingewiesen, politische Äußerungen mit Bedacht zu artikulieren. Einiges sei in Deutschland strafbar, so Trisha Tuttle, die neue Leiterin des Filmfestivals, und meinte damit zwischen den Zeilen wohl vor allem antisemitische oder israelfeindliche Parolen. Genau das passierte dann aber doch Samstagabend, als der chinesische Regisseur Jun Li bei der Vorführung eines Films im Berlinale-Wettbewerb auf der Bühne sprach.
The German administration alongside its cultural institution including the Berlinale are contributing in one form or another to the amplified genocide and brutal killing and erasure of the Palestinian people.
Die deutsche Regierung und ihre Kulturinstitutionen, so Jun Li, auch die Berlinale, unterstützen die Apartheid, den Genozid, das brutale Morden und die Vernichtung des palästinensischen Volkes. Er hielt die Rede stellvertretend. Die Berlinale-Leitung bemüht sich nun um Deeskalation. Jakob Bauer über die Reaktionen.
Vor der Vorführung seines Films Queer Panorama bei der Berlinale hat der Regisseur Jun Li auf der Bühne einen Brief des Schauspielers Erfan Şekeriz vorgelesen. Şekeriz spielt im Film mit, boykottiert allerdings die Berlinale. Im Brief heißt es unter anderem, die deutsche Regierung und ihre Kulturinstitutionen würden Israels brutalen kolonialen Siedlerstaat unterstützen und damit auch einen Genozid an Palästinensern. Im Publikum kommt es zu vereinzelten Jublern, aber auch zu Widerspruch. Kein Genozid, sagt ein Zuschauer im Video von dem Vorfall, das in Social Media zu sehen ist. Am Ende steht die Parole From the river to the sea, Palestine will be free. Dieser Satz kann so gedeutet werden, dass er auf die Auslöschung des Staates Israels abzielt. Andere sagen, es sei nur eine Parole, die die Selbstbestimmung der Palästinenser fordere. Anders als in anderen Bundesländern ist der Satz in Berlin ein Straftatbestand. Jetzt ermittelt der Staatsschutz wegen des Anfangsverdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Gemeint ist die Hamas. Eine Polizeisprecherin teilte der ARD mit, dass sich die Ermittlungen derzeit ausschließlich auf diese Parole beziehen und nicht auf die übrigen Äußerungen der Rede. Ein Eingreifen von Berlinale-Mitarbeitenden ist in dem Video nicht zu sehen. Laut einem Statement der Berlinale-Leitung habe der Moderator des Abends direkt nach der Rede klargemacht, dass die Gäste im Vorfeld darauf hingewiesen worden seien, welche politischen Aussagen sensibel und möglicherweise strafbar wären. Außerdem habe man deutlich gemacht,
dass auf der Berlinale kein Platz für Diskriminierung, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus ist. Wir haben auch unser Mitgefühl mit denjenigen im Publikum ausgedrückt, die sich durch die getroffenen Äußerungen verletzt fühlten.
Ob die Berlinale Konsequenzen aus der Debatte zieht, ist nicht klar. Anfragen von der ARD wurden bis Dienstagmittag noch nicht beantwortet. Kulturstaatsministerin Roth sagte der dpa, sie habe sich mit Festivalleiterin Trisha Tuttle ausgetauscht. Diese habe nach dem Vorfall Gespräche geführt und würde weiter auf die Einhaltung der genannten Werte drängen. Der Zentralrat der Juden äußerte sich auf X zum Vorfall so.
Dass zu Hamas-Parolen Beifall aufbraust, macht fassungslos. Wir gehen davon aus, dass ein solches Verhalten entsprechend sanktioniert wird.
Der deutsch-israelische Professor Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und beschäftigt sich viel mit Kunstfreiheit und Antisemitismus. Er sagt, die Rede sei inhaltlich ähnlich zu der bei der Preisverleihung der Berlinale letztes Jahr. Damals hatte es unwidersprochene israelkritische Meinungsäußerungen von Preisträgern gegeben.
Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied. Das Publikum hat gemischt reagiert, es gab Zwischenrufe. Und insofern würde ich das als unproblematisch bezeichnen. Also das ist nicht möglich, dass die Berlinale oder jede andere Großkulturveranstaltung kontrolliert, was Menschen auf der Bühne sagen. Das wäre ein krasser Vorstoß gegen Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit. Und wir können nur hoffen, dass gerade solche problematische Meinungen vom Publikum auch eine Gegenrede erhalten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür.
Er verstehe die Reaktion des Zentralrats der Juden, das sei Teil der Debatte, aber er attestiert der Berlinale keinen Grund. Grundsätzliches Antisemitismusproblem.
Die Tatsache, dass jemand auf einer Bühne, der übrigens kein Berlinale-Mitarbeiter ist, eine Rede gehalten hat, das politisch vielleicht wir oder falsch ist, das macht nicht die ganze Berlinale gleich zu einer antisemitischen Veranstaltung. Und wir sollen vielleicht ein oder zwei Gänge runterzuschalten und dann nicht gleich mit dem Hammer des Antisemitismusvorwurfs oder Rassismusvorwurfs dann zu schlagen. Das leistet eher Unterstützung für die Radikalen auf beide Seiten, diejenigen, die solche Veranstaltungen sprengen wollen.
Ball flach halten, sagt also Meron Mendel. Andere sehen das extrem anders. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben, Dr. Felix Klein, hat in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel die Äußerungen als antisemitisch bezeichnet und auf das Schärfste verurteilt.
Erneute Antisemitismusvorwürfe gegen die Berlinale, Jakob Bauer berichtete. Die Filmfestspiele verfolgt auch unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland, mit dem wir heute über Filme sprechen wollten, die in den Nebenreihen laufen. Das machen wir auch noch. Aber erstmal, Rüdiger, die Frage an dich. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, fordert nach diesem Vorfall heute ein Festival ohne Antisemitismus. Wie ist die Stimmung auf der Berlinale? Ist das ein Gesprächsthema?
Ja, es ist ein Gesprächsthema und zwar auf allen Ebenen, also in den Vorstellungen zwischen Pressekollegen, auch mit Regisseuren, Produzentinnen, Filmschaffenden. Es ist auch ein Gesprächsthema von uns, den Medien, zur Berlinale. Inzwischen, die ARD hatte kein Statement bekommen. Ich habe inzwischen ein Statement bekommen von der Pressestelle, allerdings sehr spät. Das können wir jetzt nicht mehr einarbeiten. Das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wem man überhaupt Raum gibt als Berlinale. Natürlich kann die Berlinale nichts tun gegen oder für die Äußerungen einzelner Filmemacher, aber was sie natürlich kann, ist sich überlegen, ob es so klug ist, direkt als nächste Veranstaltung nach dieser ominösen Preisverleihung vom vergangenen Jahr Tilda Swinton Raum zu geben, deren BDS-Sympathien bekannt sind, vorher bekannt waren. Und die hat das dann halt auch entsprechend genutzt. Man hätte ja auch zum Beispiel eine israelische Künstlerin einladen können oder vielleicht jemanden aus Lateinamerika möglichst weit weg, wenn man die Nahostfrage nicht haben möchte auf der Berlinale. Aber es geht halt nicht. Es genügt nicht, dass man Gefühle anerkennt, man muss sich als Festival klar positionieren.
Ich meine, die Frage ist ja, Trisha Tuttle, du hast sie gerade erwähnt, hat im Vorfeld einige Male betont, sie wolle Meinungsvielfalt und Dialog. Gibt es da jetzt gar keine Positionierung?
Ja, es gibt eben eine Positionierung, die aus für mein Empfinden und für das vieler, kann ich ganz ehrlich sagen, vieler, mit denen man spricht, zu sehr wischiwaschi ist. Denn man lässt ja die Künstler allein. Die, die vielleicht sich auch verletzt fühlen, die vielleicht nicht solche Statements abgeben möchten. Und man gibt denen unnötig viel Raum, auch durch die Berichterstattung, die sich jetzt dagegen richtet, die radikale Positionen haben. Und das liegt natürlich auch daran, dass sich zum Beispiel die Berlinale in Bezug auf die Antisemitismusdefinition, die vom Bundestag von allen demokratischen Parteien anerkannt ist, nicht positioniert oder das so implizit ein bisschen zurücknimmt. Und man muss meiner Ansicht nach die Kunst schützen. Es kommt auch von, nachher geht es um Claudia Roth, von der politischen Seite in Deutschland zu viel, was die Kunst angeblich muss. Eigentlich muss die Kunst gar nichts. Die muss noch nicht mal gegen rechts kämpfen oder für eine bessere Gesellschaft. Die kann aber alles, die darf alles. Und man müsste eigentlich der Kunst Raum geben und vielleicht etwas kleiner fahren, diese Selbstbeschreibung, wir sind ein so wahnsinnig politisches Festival. Denn man muss sich natürlich fragen, warum gibt es solche Vorfälle nicht in Cannes oder Venedig? Da gibt es ja nichts dergleichen und bei kleineren Festivals. Das gibt es in Deutschland, vor allem in Berlin. Insofern muss man sagen, die Berlinale hat ein systemisches Antisemitismusproblem, ob sie das jetzt gerne hört oder nicht.
Dann lass uns mal über Filme reden. Es gibt deutsche Filme auch in den Nebenreihen. Die sind ja insgesamt auch ein bisschen anders aufgestellt, die Nebenreihen. Über welche sollten wir sprechen?
Ja, wir sollten in jedem Fall über das Forum sprechen. Wir könnten über die Retrospektive sprechen. Ganz tolle alte deutsche Filme, die ziemlich unbekannt sind. Genre-Kino, was man ja heute gar nicht so oft sieht und nicht so gerne mag in der Filmförderung. Da sieht man, was deutsches Kino sein könnte. Wir müssen aber vor allem über das Forum sprechen und vielleicht über deutsche Filme, die nicht im Wettbewerb laufen. Da geht's ja erst morgen, glaube ich, los mit oder heute mit den Wettbewerbsfilmen. Und da haben wir schon einige gute Sachen.
Ja, dann vielleicht sagst du uns mal, erzählen, welche Filme wir uns genau merken sollten, die dann ins Kino kommen.
Genau, also zwei sind auf alle Fälle wichtig, nämlich der Film Kein Tier so wild von Burhan Kobani, der ja auch schon im Wettbewerb war, diesmal in Berlinale Spezialreihe läuft, also quasi außer Konkurrenz. Und das ist ein wilder Film auch. Das ist roh, uneben. Eigentlich, was man bei Kino mag, dass man dauernd überrascht wird. Er versetzt Shakespeares Richard III. In die Clanwelt von Neukölln. Das mal kurz gesagt. Tolle Hauptdarstellerin, Kinder Maidan, tolle Musik, Dasha Daschenhauer und vor allem eine wunderbare Sprache, nämlich Shakespeare teilweise 1:1 auf Deutsch natürlich und teilweise sehr der Clansprache, der Straßensprache angepasst. Enes Maci ist die Co-Autorin von Corbani. Das ist der eine wichtige Film. Der andere ist der Film Zikaden von Ina Weisse, auch Schauspielerin, aber hat schon mehrere Filme gemacht. Und das ist ein sehr sensibler, zarter, ambivalenter Film. Nina Hoss und Saskia Rosenthal spielen zwei ganz ungleiche Frauen. Und hier werden diese ungleichen Welten, die urbane, großbürgerliche Bildungswelt mit der bildungsfernen Welt auf dem ostdeutschen Land zusammengebracht. Im Grunde viele Konflikte, die wir gerade in allen möglichen Facetten erleben und die auch bei der Wahl, den ganzen Wahldebatten jetzt wichtig sind. Das kommt da zusammen, zugespitzt. Und gerade die Saskia Rosenthal, die ist eine hochinteressante Schauspielerin, die quasi von Minute zu Minute besser wird in diesem Film und so ein Eindringling ein bisschen, ambivalent bis zum Schluss. Man weiß nicht, muss man sie mögen, soll man sie mögen oder nicht. Ganz toller Film.
Rüdiger Suessland live von der Berlinale über deutsche Beiträge in den Nebenreihen. Vielen Dank. Ich möchte lieber nicht, das ist das Mindeste, was die Frauen in Mareike Fallwickels Roman und alle so still meinen, wenn sie aufhören, das zu tun, was sie sonst immer so tun. Und das ist häufig Care-Arbeit, manchmal bezahlt, oft aber eben auch nicht. Für das Staatstheater Hannover hat die Regisseurin Jorinde Dröse den Roman nun für die Bühne adaptiert. Durchaus passend als eines der letzten neuen Stücke der explizit feministischen Intendantin Sonja Anders, die im Sommer nach Hamburg ans Thalia-Theater wechselt. Was passiert also, wenn die Frauen sich solidarisieren und geschlossen in den Streik gehen? Michael Lages hat die gestrige Premiere in Hannover gesehen.
Die Katastrophe ist da, aber was ist passiert?
Das Land ist im Ausnahmezustand. Wir brauchen Hilfe.
Diesen Ausnahmezustand haben die Frauen herbeigeführt. Erst wenige, dann immer mehr von ihnen, haben sich auf Straßen und Plätze, nein, nicht geklebt, nur gelegt. Vor Krankenhäuser, vor Kindertagesstätten, vor öffentliche Institutionen. Erst störten sie nur, Polizistinnen und Polizisten haben sie weggetragen, dann brachten sie den Alltag zum Erliegen, Verkehr, öffentliche Versorgung, letztlich die Wirtschaft insgesamt. Die antike Lysistrata hatte ja nur zur Verweigerung der Liebe für die Männer aufgerufen, die Frauen jetzt verweigern generell die weitere Mitarbeit in der Gesellschaft. Irgendwann will der Staat oder das, was von ihm noch übrig ist, natürlich die Ordnung wiederherstellen und setzt Gewalt ein. Und nun fürchten die Frauen, so sieht und beschreibt es jedenfalls Mareike Fallwickel, eine Art Endlösung. Werden sie uns jetzt alle umbringen, also die Männer, die Frauen, grundsätzlich und überall? Natürlich nicht. Und die Autorin bringt sogar einen Alibi-Mann ins Spiel, der etwa so sehr leidet wie die Frauen unter den sozialen Missständen wie unter der eigenen sprachlosen Familie. Der Vater des jungen Mannes tut schließlich das, so soll es wohl aussehen, einzig Richtige, ergibt sich die Kugel. Von Beginn an übrigens, schon in der ersten Szene dieses sehr sonderbaren Theaterabends, ist die Pistole dafür im Spiel präsent, als eigene, natürlich männliche Persönlichkeit.
Ich bin glatt und mittelklein und kalt. Ist so bei Gegenständen, die töten. Und ich finde, es wird mal wieder Zeit.
Die Geschichte vom großen, fundamentalen Streik der Frauen will Regisseurin Jorinde Dröse natürlich erzählen, mit Fallwickel, deren Roman auch ein hochideologisches, fundamentalistisches Pamphlet ist. Aber viel zu viele in sich verwobene familiäre und soziale Geschichten müssen halt miterzählt werden. Und darum ist die Inszenierung des Romans im Grunde abendfüllend damit beschäftigt, das Konstrukt dieser vielen szenischen Impulse zusammenzuzwingen. Manche Motive sind dabei erstaunlich unproduktiv. Wenn etwa eine der Frauenfiguren immer mal wieder eine Quizshow simuliert, in der zu raten wäre, wer oder was sie ist, die Gebärmutter, der einzige Körperteil, der im Strafgesetzbuch steht. Eine andere versucht immer wieder nachzuweisen, dass es sich bei Nachrichten wie der zu Beginn um frauenfeindliche Lügenpresse handeln muss. Die zentrale Familiengeschichte immerhin besteht nur aus Frauen. Da ist eine populäre Influencerin.
Elin, das Schwimmen öffnet den Tag.
Da ist deren Mutter, die ein Wellness-Hotel betreibt, und da ist wiederum deren Mutter, die im Heim für Seniorinnen und Senioren lebt. Und da ist schließlich Ruth, die Pflegerin, die mit allen dreien Familie verbunden ist.
Ruth, Krankenhaus. Ich weiß sofort, der Tod.
Da ist nichts Lebendes mehr in diesem Zimmer.
Diese Ruth steht im Zentrum der ersten halben Theaterstunde und die ist der stärkste Teil des Abends. Sehr kompakt beschreibt Mareike Fallwickel hier das dramatische soziale Ungleichgewicht in Wertschätzung und Entlohnung all jenes Personals, das das gesellschaftliche Gefüge in Bewegung und zusammenhält. Pflegerinnen und Pfleger, Servicekräfte jeder Art und jeden Geschlechts. So rückt neben der ewig überforderten Ruth auch der junge Nuri ins Zentrum, Putzmann und Pizzabote und noch vieles mehr. Fallwickels Sozialtableau hat es in sich. Das Allheilmittel aber, das die Autorin empfiehlt, der finale Frauenstreik, dem sich Männer, wenn sie sich nicht gerade umbringen, gerne anschließen dürfen, überzeugt letztlich überhaupt nicht. Es taugt nur zur Schablone für den Kampf um Macht. Give me real power, singt zum Schluss der hannoversche Queer-Chor und animiert zum solidarischen Mitklatschen. Na toll, da sind dann politisches Pamphlet und klingende Kitsch-Postkarte kaum noch zu unterscheiden.
Und alle so still am Staatstheater Hannover nach dem Roman von Mareike Fallwickel, Michael Lages berichtete. Wenn am Sonntag ein neuer Bundestag gewählt wird, dann geht damit auch die Amtszeit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu Ende. Ihre Kernkompetenz als Grüne, Kulturpolitik auch als Klimapolitik zu denken, das setzte sie durchaus engagiert um. Aber insgesamt begann ihre Arbeit kompliziert mit der Documenta 15 und den Antisemitismusvorwürfen. Und es blieb dann eigentlich dauerhaft schwierig mit der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dem Filmförderungsgesetz, mit einem neuen Gedenkstättenkonzept und zuletzt auch mit weniger Geld für die Kultur verglichen mit den Jahren davor. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio zieht Bilanz.
Wo fängt man an? Die Themen waren viele, die die scheidende Kulturstaatsministerin von den Grünen bearbeiten musste. An einer Stelle sagte sie mal, als das Mikro weggepackt war, die Bandbreite der Themen habe sie überrascht. Ihre politische Gegnerin von der Unionsfraktion, deren kulturpolitische Sprecherin Christiane Schendelein, sieht es so.
Claudia Roth hat das Amt sehr stark gesehen als ein Thema, um auf Demokratie vor allen Dingen hinzuweisen, auf Demokratisierung, immer Kulturpolitik auch als Demokratiepolitik gesehen. Und das reicht aber nicht aus. Viele Projekte haben einfach zu lange gedauert und sie sind eben letztlich auch erst dann auf den Weg gekommen, als die Ampel schon zerbrochen war.
Gelungen sind Claudia Roth auf den letzten Metern dennoch zwei wichtige Projekte, wenn auch nicht vollständig. Die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren reichen Museen und Sammlungen. Mit einer Gesetzesänderung wurden ihre Gremien modernisiert und transparenter gemacht. Der Bundestag hat jetzt mehr mitzureden und die Museen sind eigenständiger. Der Etat wurde leicht erhöht, aber eben nur leicht. Das ging noch durch, trotz der unsicheren Mehrheitsverhältnisse. Die Union machte mit.
Auch hier hat Claudia Roth es einmal geschafft, alle Fraktionen wirklich für ein gemeinsames Ziel zusammenzubringen, zusammenzubinden.
Der scheidende Präsident der Stiftung, der SPK, zu der auch die Museumsinsel gehört, Hermann Partzinger.
Sie war immer verlässlich, sie war immer ansprechbar. Sie war sich auch der Bedeutung der SPK als einer der weltweit größten Kultureinrichtungen bewusst.
Partzinger schwärmt fast von ihr, wenn man ihn auf Claudia Roth anspricht. Vielleicht auch, weil sie den Reformdruck auf seine altehrwürdige Institution über die Jahre eher klein gehalten hat. Auch was die Rückgabe von Raubgut angeht, konnte die Stiftung ihr auffällig langsames Tempo beibehalten. Auch wenn Roth daran beteiligt war, die Rückgabekommission schlagkräftiger zu machen. Auffällig war Claudia Roths Engagement für die Ukraine, die sie in Kriegszeiten mehrfach besucht hat.
Wir haben Ende Januar gemeinsam mit ihr und dem Bundespräsidenten die große Odessa-Ausstellung hier in der Gemäldegalerie in Berlin eröffnet. Eine Ausstellung, die die wichtigsten Werke dieses wirklich großartigen Museums in Sicherheit gebracht hat. Wir haben sie konservatorisch behandelt und jetzt werden sie im Dialog mit vereinzelten Werken der Gemäldegalerie gezeigt. Dieses Projekt ist von Claudia Roth finanziert worden. Es wäre sonst nicht möglich geworden.
Und dann war da noch was, was ihr gelungen ist. Wenn auch diesmal nur teilweise. Die Förderung des deutschen Films. Die Filmförderanstalt arbeitet jetzt effektiver. Was aber weiter fehlt, ist eine Verpflichtung für Streamingdienste in Deutschland zu investieren und Steueranreize für Filmproduktionen. Doch Björn Böning, der Chef der Produzentenlobby mit dem Namen Produktionsallianz, schaut nach vorne.
Nicht alles, was umgesetzt werden sollte, wie die Investitionsverpflichtung mit Rechterückbehalt und der Steueranreiz, konnten erreicht werden. Aber die neue Bundesregierung hat jetzt eine Startrampe, auf der sie aufsetzen kann. Und diese Vorarbeiten waren wichtig, denn jetzt kann losgelegt werden, am besten in den ersten 100 Tagen für die letzten beiden Säulen der Filmförderreform.
Der deutsche Film also will noch mehr Unterstützung von der Politik, genauso wie die freie Szene. die Ende letzten Jahres einen Schock erlebt hat, als angesichts der Haushaltskrise Millionen vom Bund gestrichen werden sollten. Das wurde am Ende abgeschwächt. Leidtragend wäre unter anderem auch das Kulturzentrum Kampnagel in Hamburg gewesen. Amelie Deuffelhardt leitet es.
Das hat uns natürlich erstmal alle geschockt. Schlussendlich hat sich aber gezeigt, dass es einen großen Willen vom Staatsministerium gab, diese Entscheidung zu korrigieren. Dazu hat Claudia Roth auch traditionell, man weiß es über Tonstein und Scherben, eine langjährige Beziehung zur freien Szene. So habe ich sie immer erlebt als Unterstützerin unserer Arbeit.
Immer wieder, wenn man sich umhört in der Kulturszene, hört man persönliche Sympathien für die Kulturstaatsministerin, für ihre Zugänglichkeit und ihre Zuneigung gegenüber der Kultur. Was man aber auch immer wieder hört, wie wenig sie praktisch erreicht hat oder wie unkoordiniert sie und ihr Haus Themen angehen. Etwa das Gedenkkonzept der Bundesregierung, das vor einem Jahr ohne Absprache mit Gedenkstätten an die Öffentlichkeit geriet und Erinnerung an NS-Zeit, DDR, Kolonialzeit und den Rechtsterrorismus zusammenpackte, statt zu differenzieren.
Die Debatte, die war tatsächlich kommunikativ ein Desaster.
Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald.
Es gab eine gewisse Führungsschwäche im Haus.
Für die Zukunft des Amtes wünschen sich viele aus der Kulturszene einen besseren Draht zum Kanzler und eine Person, die effektiver arbeitet.
Wladimir Balzer mit einer Bilanz der Amtszeit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und eine Bilanz oder Essenz der Kulturmeldung des heutigen Tages hat jetzt Hanna Rau.
Kann man sich etwas Harmloseres vorstellen als Sommersprossen? Das US-Verteidigungsministerium allerdings scheint sie zu fürchten. Jedenfalls hat es ein Kinderbuch der Schauspielerin Julianne Moore vorläufig aus dem Unterricht für Kinder von US-amerikanischen Soldatinnen und Soldaten verbannt. In Freckleface Strawberry erzählt Moore, wie ein kleines Mädchen lernt, sich und seine Sommersprossen zu akzeptieren. Laut dem Autorenverband Pan America handelt es sich dabei nicht um das einzige Werk, das aus Bibliotheken und von Lehrplänen jener Schulen entfernt werden soll, die das Verteidigungsministerium betreibt. Demnach werden auch Bücher über eine Transgender-Schauspielerin und die verstorbene Richterin am Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg, überprüft. Die kanadische Autorin Antonine Maillet ist tot. Sie war die erste nicht-europäische Autorin, die mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde. Den wichtigsten französischen Literaturpreis erhielt sie für ihr Buch »Mit der Hälfte des Herzens«. Darin erzählt sie von der französischsprachigen Akkadiern, die im 18. Jahrhundert aus Kanada vertrieben wurden. Im Gespräch mit Radio Kanada berichtete Maillet, wie sie zur Literatur kam, nämlich durch zwei Märchen, die ihr eine Nachbarin als kleines Mädchen erzählte.
Alors là, j'ai compris tout de suite que ma vie était décidée.
Als ihr klar geworden sei, dass es genug Märchen für jeden Tag ihres Lebens geben würde, sei alles entschieden gewesen, so Antonine Maillet. Sie habe gewusst, von nun an würde es ihr genügen, Geschichten zu erzählen und Geschichten zu lauschen. Jetzt ist die Schriftstellerin im Alter von 95 Jahren gestorben. Nach jahrelangem Rechtsstreit ist das historische Haus der Frau von Stein wieder im Besitz der Stadt Weimar. Die Stadt hatte das ehemalige Wohnhaus von Goethes enger Freundin Charlotte von Stein im Jahr 2008 an einen spanischen Investor verkauft. Der hatte versprochen, das Haus umfassend zu sanieren und ein Museum einzurichten, allerdings kaum in die Immobilie investiert. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleiner nannte den Verkauf heute einen großen Fehler und versicherte, dass das Haus künftig im Besitz der Stadt bleiben und für die Öffentlichkeit zugänglich sein müsse. Mit einem baldigen Abschluss der Sanierungsarbeiten ist nach Auskunft der Stadt allerdings nicht zu rechnen. Gestern haben wir über den Film A Letter to David berichtet, der auf der Berlinale an das Schicksal des israelischen Schauspielers David Cunio erinnert hat. Cunio wurde am 7. Oktober 2023 von der Hamas entführt. Wie mehrere israelische Medien berichten, hat seine Familie nun erstmals ein Lebenszeichen von ihm erhalten.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Über die Gespräche zwischen den USA und Russland in Riad gleich mehr in den Informationen am Abend, auch zu den deutschen Reaktionen dazu. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Vielen Dank fürs Zuhören.